heutige Predigt beginnt mit einer kleinen Geschichte, einer Geschichte über Frösche, die einen Wettlauf machen wollten. 10 Frösche wollten einen Wettlauf machen. Als Ziel suchten sie sich die Spitze eines hohen Turms. Schnell versammelten sich viele andere Frösche, um ihre Artgenossen anzufeuern. Das große Springen begann. Immer eine Stufe weiter hinauf. Allerdings glaubte keiner von den Zuschauern daran, dass auch nur ein Frosch zur Turmspitze gelangen könnte. Man hörte daher ständig Sätze wie »Das schafft ihr nie« oder »Der Turm ist viel zu hoch«. Und die Frösche gaben auf, einer nach dem anderen. Nur einer erreichte alleine und unter größter Anstrengung die oberste Plattform des Turmes. Die Zuschauer jubelten. Sie riefen nach oben: »Wie hast du das geschafft?« Doch der Frosch antwortete nicht. Da merkten sie, dass er taub war. Taub für die negativen Ansagen seiner Artgenossen. Taub für diese entmutigenden Zurufe: »Das schaffst du nie, das ist unmöglich.« Vielleicht hat der eine oder andere von euch in der Vergangenheit schon mal solche Sätze zu hören bekommen. Und wie oft in der Geschichte der Menschheit war bei den verschiedensten Projekten und Plänen auch immer wieder zu hören: »Das ist unmöglich, das geht nicht.« Wir haben vor kurzem erst einen Bericht im Fernsehen gesehen von einer Gruppe junger Menschen, die vor vielen Jahren in Umbrien einen alten Bauernhof gekauft haben. Sie wollten dort auf ihre besondere Art und Weise so leben, wie sie sich das vorgestellt haben. Die Nachbarn gaben ihnen maximal 2 Jahre. Dann waren sie sich alle sicher, die geben auf. Dieses Jahr hat diese Gruppe inzwischen nicht mehr ganz so junger Menschen ihr 40. Jubiläum gefeiert. Mit den Nachbarn. Es gab und gibt immer wieder Menschen, die sich einfach nicht entmutigen lassen, die das scheinbar Unmögliche wagen und ihre Pläne und Wünsche in die Tat umsetzen, weil in ihnen einfach eine Sehnsucht schlummert, weil sie Träume haben, die sie leben möchten und den Mut haben, es zumindest einmal auszuprobieren. Auch Gott hat Pläne und eine Sehnsucht, die er verwirklichen möchte, kann und auch will. Und dazu sucht er sich immer wieder Menschen aus, die es im Vertrauen auf ihn wagen, sich gegen den Strom der Zeit zu stellen, gegen die herrschende Meinung und Dinge anzugehen, die eigentlich viel zu groß für sie sind. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil sie wissen, dass Gott hinter ihnen steht, dass er sie unterstützt, ihnen den Rücken stärkt. Denn bei ihm ist nichts unmöglich. Auch wenn sein Wille, sein Plan, den wir heute als Predigttext haben, unmöglich zu realisieren scheint. Und wir lesen aus dem 1. Timotheusbrief im Kapitel 2 die Verse 1 bis 6. Da schreibt Paulus: Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. So ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Denn dies ist ja unser Bekenntnis. Nur einer ist Gott. Und nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Das gilt es zu bezeugen in dieser von Gott vorherbestimmten Zeit. Paulus beginnt hier seinen Brief an Timotheus mit einer Reihe von Anweisungen für das Leben und Verhalten in der Gemeinde. Und wie er es oft tut, spricht er Klartext und ohne viele Umschweife, aber immer voller Liebe und hingegeben an seine Aufgabe als Lehrer und Verkündiger. Er möchte die Menschen, zu denen Gott ihn schickt, im Glauben stärken. Er möchte sie in die Wahrheit führen. Und damit arbeitet er an einem weltumspannenden und lebenswichtigen Projekt Gottes mit, dessen Titel lautet: Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Darum geht es Gott seit Anbeginn der Welt. Kein Mensch soll verloren gehen. Trotz aller Irrwege, die wir Menschen durch alle Jahrhunderte gegangen sind, hält Gott an seinem Plan und seiner Sehnsucht fest. Alle Menschen sollen erkennen, dass er ihr Vater und Schöpfer ist, dass er sie bedingungslos liebt und dass er deshalb seinen Sohn Jesus in diese Welt geschickt hat, damit wir frei werden von aller Schuld und Sünde und damit wir auf Ewigkeit mit ihm zusammenleben können. Es ist Gottes absolutes Herzensanliegen, dass niemand ein Leben ohne ihn führt, ihn ablehnt oder ihn vergisst. Nach aktuellen Hochrechnungen leben momentan etwas über 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Die Zahl derer, die schon gestorben sind, kennt keiner. Keiner von uns. Aber Gott kennt alle. Er hat jeden gesehen, er sieht jeden, er liebt jeden. Und er vergisst und übersieht niemanden, weil er möchte, dass jeder Einzelne ganz persönlich seine Entscheidung für ihn trifft. Denn es gibt ja keine sogenannte Allversöhnung, was man immer mal wieder so hört, die Auffassung, dass sowieso alle Menschen irgendwann in den Himmel kommen und mit Gott versöhnt werden. Es gibt nicht diese automatische Erlösung für den Menschen durch den sogenannten lieben Gott, der dann oft als alter Mann auf einer Wolke dargestellt wird, der immer mal wieder ein Auge zudrückt, egal was wir machen, und uns dann sowieso irgendwann alle in den Himmel holt. Jeder Mensch muss zu seinen Lebzeiten seine Entscheidung treffen, sich entscheiden, ob er Gottes Angebot annehmen oder ablehnen möchte. Und dabei hat Gott unter allen Menschen keine Lieblinge. Es gibt keine Einteilung in erste Klasse Mensch und zweite Klasse Mensch. Alle gehören zu ihm. Alle sollen zu ihm gehören, wenn sie es wollen. Niemand wird ausgeschlossen. Und das ist eine absolut befreiende Botschaft. Denn wenn ich mich für Gott entscheide, wenn ich an Jesus glaube, gehöre ich dazu. Dann sind wir alle eins, mit ihm und durch ihn verbunden. Seine Liebe umfasst uns alle. Es ist vollkommen egal, wie wir bisher gelebt haben, ob wir alt oder jung sind, krank oder gesund, dick oder dünn, klein oder groß. Wir gehören zu Jesus, wir gehören dann zu Gott. Und das fühlt sich richtig gut an. Und es ist auch richtig gut. Ich hatte vor einiger Zeit ein Erlebnis, das mir gezeigt hat, was es heißt, nicht dazu zu gehören. Ich war mit dem Zug unterwegs und als ich so am Bahnsteig stand, kam die Anzeige: Der Zug wird geteilt. Für mich immer so ein bisschen eine Horroranzeige. Ich wusste ja, ich darf nur in einen ganz bestimmten Teil des Zuges einsteigen und habe mir die Anzeigenreihung angeguckt und dachte, okay, da steigst du ein, da bist du richtig. Als der Zug abfuhr, saß ich natürlich im falschen Teil. Und es gab keine Möglichkeit, während der Fahrt dann durchzulaufen. Ich musste warten bis zum nächsten Bahnhof. Aber der Schaffner war total nett und hat gesagt, gar kein Problem. Ich habe genug Zeit zum Umsteigen und ich kann auch gerne gleich bis in die erste Klasse durchlaufen und mich da hinsetzen, dann habe ich es nicht so weit. Also bin ich nach vorne in die erste Klasse. Die Tür zum Abteil ging auf und da saßen dann lauter sehr beschäftigte Herren mit ihrem Laptop vor der Nase und einige sehr schick angezogene Frauen. Ich war in meiner Freizeit unterwegs, Jeans, T-Shirt, Wanderschuhe und Wanderrucksack. Vielleicht könnt ihr euch die entsprechenden Blicke vorstellen, die mir dann so entgegenkamen. Vor allem bei einer Frau hatte ich so das Gefühl, ich kann so auf der Stirn oben lesen, wer hat denn die hier reingelassen? Was will denn die hier? Was will denn die hier? Also so kam ich mir dann auch vor. Ich gehörte nicht dazu. Es war kein schönes Gefühl, aber im Prinzip war es egal. Es hat mir nicht geschadet. Es war in Ordnung so. Aber wenn wir in unserer Beziehung zu Gott im falschen Zug sitzen und nicht umsteigen, dann hat das Auswirkungen bis in alle Ewigkeit. Das ist die Bestätigung. Denn dann sind wir eben nicht gerettet. Dann haben wir nicht die Möglichkeit für ein befreites Leben, das am Ende in eine ewige Gemeinschaft mit Gott einmündet. Dann werden wir an einem Ort oder einem Zustand landen, den die Bibel Hölle nennt. wie auch immer es da ausschauen mag. Aber ich kann mir vorstellen, dass das schlimmer ist als alles, was wir hier auf der Erde als Hölle bezeichnen. Jetzt sitzen wir aber heute hier im Gottesdienst, vermutlich freiwillig, haben unser Leben schon an Gott festgemacht oder sind auf einem guten Weg dahin. Dann ist ja alles gut. Dann können wir uns entspannt zurücklehnen. Wir sitzen im richtigen Zug, im richtigen Abteil. Wenn das so alles ist, dann ist es auch gut für uns, aber eben nur für uns, nicht für alle anderen. Denn was hat Paulus an Timotheus geschrieben? Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Und er hat geschrieben, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Da ist dieses kleine, aber wichtige Wörtchen alle. Das sollten wir nicht überlesen. Denn so wunderbar es ist, wenn wir zu Gott gehören, so unruhiger sollte es uns machen, wenn es eben unsere Verwandten, unsere Nachbarn, unsere Freunde und vielleicht auch unser Feind, wenn wir einen haben, es nicht sind. Sie alle will Gott zu sich ziehen und wir dürfen an dieser Aufgabe teilhaben. Deshalb haben wir auch einen Auftrag. Betet. Das ist das Erste und Wichtigste, was Gemeinde tun darf und soll. Beten bereitet den Weg vor, ist die Grundlage für alles spätere Handeln. Es ersetzt natürlich Handeln und Taten nicht, aber es begleitet sie und bereitet sie vor. Sicherlich dürfen wir im Gebet auch all unsere eigene Not vor Gott bringen, unsere Wünsche und Hoffnungen. Aber die Fürbitte für andere ist unser Auftrag. Im neuesten Heft von der DMG stand dazu folgender Text: Wenn du wüsstest, welche Bedeutung die Fürbitte hat, würdest du sie zu einem festen Bestandteil deines Lebens machen. In der Fürbitte sind unsere Gedanken auf Gott gerichtet. Was Jesus will, wollen auch wir. Im Mittelpunkt steht die Fürbitte für andere, die ernsthafte, beharrliche Bitte um das, was Jesus sich für andere Menschen wünscht, für alle Menschen und alle Völker. Allem voran ihre Rettung und ihr Heil, ein neues Leben als Kinder Gottes mit allem, was dazugehört. Jetzt könnte der eine oder andere vielleicht einwenden, wie soll ich denn für 8 Milliarden Menschen beten? Das ist ja viel zu aufwendig und auch nicht konkret genug. Und der Einwand ist sicherlich richtig. Aber ich glaube, dass uns der Heilige Geist die Menschen oder die Gruppen, für die wir beten sollen, einfach aufs Herz legen wird. Und jeder von uns hat ja seine Kreise, in denen er sich bewegt. Wir haben Familie, Freunde und Bekannte, Arbeitskollegen oder Sportkollegen. Und die sind uns ja auch oft schon wichtig. Für die könnte man ja einfach schon mal anfangen zu beten. Und dann gibt es ja auch nicht umsonst Gebetsgruppen, zum Beispiel für Nordkorea oder die islamische Welt, für die Ukraine und Osteuropa. Wir können und dürfen unser Gebet sicherlich aufteilen. Es wird auch so weltumspannend werden. Einen Schwerpunkt hat Paulus auf das Gebet für die Regierung gelegt. Für sie soll die Gemeinde beten, damit die Christen in Ruhe und Frieden leben können. Als Paulus diesen Brief geschrieben hat, das war so um das Jahr 62 nach Christus, da waren die Verhältnisse für die Gemeinde schon schwierig geworden. Christen wurden zur geächteten Minderheit. Der antichristliche Wind wurde schärfer. Und wir wissen aus der Rückschau, dass Zeiten der schweren Verfolgung bevorstanden. Wenn Paulus in diesen Zeiten zum Gebet für die Herrschenden aufruft, dann verbindet er damit nicht den Wunsch und die Bitte, dass die Gemeinde so quasi in einer bürgerlichen Behaglichkeit leben darf und einfach in Stille, sondern es geht ihm darum, dass auch die Regierung vom Evangelium erreicht wird, dass Kriege und Katastrophen ausbleiben. Denn dann kann die Gemeinde in Ehrfurcht vor Gott leben und ein Leben führen, das auf Gott hinweist, auf ihn aufmerksam macht. In Zeiten des Krieges und der Unruhen ist Mission eher schwierig. Wir bekommen zwar aus der Ukraine momentan immer viele Mitteilungen, dass sich gerade im Moment viele Menschen wieder neu in Gemeinden einladen lassen und auch ihr Leben an Jesus festmachen, weil alle anderen Sicherheiten für sie zerbrochen sind. Aber die Arbeit ist wirklich gefährlich und es ist nicht das, was man sich normalerweise wünscht. Wenn Frieden herrscht und die Christen in Ruhe und Frieden leben können, dann ist es viel einfacher, Menschen zu Veranstaltungen einzuladen, für sie da zu sein und ein Zeugnis für Gott zu werden. Und deshalb ist Gebet für die Machthaber auch keine kluge Berechnung oder irgendwie eine Machtpolitik, sondern eine Tat des Glaubens und auch ein Bekenntnis zu dem wahren Herrscher dieser Welt. Denn trotz mancher Regenten, die sich benehmen, als würde die Erde ihnen gehören, gehört sie Gott und er regiert. Auch in unseren unsicheren Zeiten. Zeiten, in denen die Menschen immer unzufriedener werden und verunsicherter werden. Und manche Gruppierungen nutzen das aus, um mit platten Ansagen auf Stimmenfang zu gehen. Und deshalb brauchen unsere Regierungen auch unser Gebet, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen, mit Weisheit regieren und auch erkennen, dass auch sie von Gott geliebt sind und gerettet werden sollen, damit wir in Frieden leben können. So hat unser Auftrag nach wie vor eine große Bedeutung. Betet. Denn Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das ist Gottes Wunsch. Das ist seine Sehnsucht und sein Wille und wir dürfen daran mitarbeiten. Teil seines Teams sein. Du und ich, wir gehören zu Gottes Mannschaft dazu, mitten in dieser chaotischen und unsicheren und herausfordernden Welt. Er hat uns hierher gestellt und er will uns gebrauchen, so wie es halt jeder gerade kann. Wir können etwas bewirken. Wir können etwas in unserer Umgebung verändern. Durch anhaltendes Gebet, aber auch durch die Weitergabe von Gottes Liebe an dem Platz, an dem wir stehen. Und ob jetzt der eine oder andere über den Gartenzaun mal ein Gespräch mit dem Nachbarn anfängt oder Karten von den Marburger Medien weitergibt oder einfach für jemanden eine Besorgung macht oder vielleicht, wie du es angeregt hast, für jemanden, der bettelt, wirklich mal auf die Knie zu gehen und ihn anzugucken, ihm ins Gesicht zu schauen, Kontakt herzustellen und zu fragen, was brauchst du eigentlich? Es gibt viele Gelegenheiten und ich denke, wenn wir die Augen offen halten und Gott darum bitten, wird er uns auch welche schenken. Wir setzen damit etwas in Gang. Wir arbeiten an Gottes Ziel mit. Lassen wir uns also nicht einreden, dass es unmöglich ist, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Verschließen wir unsere Ohren und stellen uns taub, wenn andere oder auch manchmal unser eigenes Herz zu uns sagen, das ist unmöglich, das wird nie was, lass es bleiben. Gottes Wille ist unser Maßstab und unsere Orientierung. Und daran halten wir uns fest. Aus unserer Hingabe an ihn erfolgt das Hingehen zu den Menschen. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Wir haben den einzigen und besten Retter dieser Welt. Er steht hinter uns. Er stärkt uns und er geht mit uns. Jesus Christus. Er kam in diese Welt, um alle zu suchen und zu retten. Und er ist das Zentrum der Geschichte, der Anker in der Zeit, wie es in einem Lied heißt. An ihm führt kein Weg vorbei. Früher oder später wird jeder vor ihm stehen. Egal, ob er das jetzt gerade glaubt, ob er an ihn glaubt oder nicht. Aber es wird so sein. Und für viele wird es ein Tag der Freude sein, für manche aber auch leider ein Tag des bösen Erwachens. Denn es ist eben so, wie es Paulus hier in unserem Text auch geschrieben hat. Es gibt nur einen Gott und nur einen Mittler und das ist Jesus. Alles andere, was uns als Weg zum Heil oder zur Rettung angeboten wird, ist Lüge. Jesus ist einzigartig und nur er kann uns erlösen. Nur dadurch, dass er diesen Weg ans Kreuz gegangen ist, sind wir gerettet. Er hat sein Leben gegeben, damit wir eben leben dürfen, ohne Einschränkung. Es gilt für alle Menschen. Es ist ein Angebot, die Tür ist jeden Tag aufs Neue offen. Aber es ist eine Einladung, keine Verpflichtung. Denn Gott zwingt ja niemanden in die Gemeinschaft mit ihm. Er respektiert auch eine ablehnende Entscheidung. Wenn wir von ihm davonlaufen, dann ist er so wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er wird jeden Tag aufs Neue nach uns Ausschau halten. Er gibt die Hoffnung für uns niemals auf. Er will, dass alle gerettet werden. Auch die rund 40% der Weltbevölkerung, die nach Angaben der DMG noch zu den unerreichten Menschen gehören. Das bedeutet, dass sie keinen Zugang zum Evangelium haben und dass es bei ihnen in der Gegend zu wenig Christen gibt, um es weiterzugeben. Damit haben diese Menschen noch keine Chance bekommen, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Und ich glaube, dass es Gott auch sehr schmerzt, dass sich Deutschland und Europa zu einem großen Teil von seinen christlichen Wurzeln verabschiedet haben und selber Missionsgebiet geworden sind. Von dem sogenannten christlichen Abendland ist nicht mehr viel übrig. Die Aufforderung, für alle Menschen zu beten, uns mit hineinnehmen lassen in Gottes Plan, ist aktueller und nötiger denn je. So wie er nicht aufgibt, sollten auch wir nicht aufgeben und uns nicht entmutigen lassen. Es kann sein, dass wir trotz jahrelangen Gebets keinen sichtbaren Erfolg sehen, dass wir rein menschlich gesehen nichts vorzuweisen haben. Aber wer von uns weiß denn schon, was das, was wir tun oder unsere Gebete in einem Menschen bewirken, ob sie nicht doch irgendwo lebensverändernd waren, was wir für einen Samen gesät haben. Irgendwann geht er vielleicht auf. Vielleicht bekommen wir etwas davon mit, vielleicht aber auch nicht. Bringen wir trotzdem weiterhin Bitten und Fürbitten und Dank für alle Menschen vor Gott. Lasst uns ein Zeugnis sein in unserer Umgebung, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Seien wir taub wie der Frosch in der Geschichte gegenüber allen Unkenrufen, dass das Christentum ein Auslaufmodell ist. Wir wissen, wer diese Welt regiert, wie die Geschichte ausgeht, wer sie schreibt. Bis zum Ende dieser Welt kann es noch ein bisschen dauern. Und bis dahin teilen wir Gottes Sehnsucht, dass alle Menschen von ihm hören und gerettet werden. Und wir bleiben standhaft im Gebet. Amen.